Der IT-Fachkräftemangel in Deutschland verschärft sich zunehmend. Deutsche Unternehmen tun sich schwer bei der Suche nach EntwicklerInnen und schaffen es nicht, ihre offenen Stellen zu besetzen. Die angespannte Situation auf dem Arbeitsmarkt bremst damit auch die Digitalisierung. Dabei ist sie die Antwort auf Standortwettbewerb, Klimakrise und Co. Wir müssen also dringend an Tempo zulegen. Aber wie? Das wollen wir heute mit Peter Köpik besprechen. Er ist Senior Vice President und CTO bei EPAM, einem globalen Anbieter für IT-Dienstleistungen, und weiß, auf welche Erfolgsfaktoren es wirklich ankommt. Hey Peter, schön, dass du heute bei uns im Studio bist.
Hi Lisa, guten Morgen.
Moin.
Laut einer Bitkom-Umfrage fehlten im Jahr 2021 über 96.000 Fachkräfte im IT-Bereich, also 12% weniger als im Vorjahr. Woran liegt das?
Ja, das hat eine Reihe von Gründen und Faktoren. Ich würde mal sagen, wir haben ja alle gesehen, wenn wir mit unseren Corona-Restriktionen zu Hause sitzen, dass wir im Prinzip alles Mögliche online bestellen, ob das eine Pizza ist oder Kleidungsstücke oder alle möglichen Alltagsgegenstände. Diese ganze Digitalisierungskette ist natürlich durch Corona nochmal extrem beschleunigt worden. Und viele Unternehmen, die nicht digital waren oder, sagen wir mal, den digitalen Teil ihres Geschäfts noch nicht so richtig ausgebaut haben, haben plötzlich festgestellt, dass sie die ganze Anbindung an den Kunden nicht mehr hatten. Also der Vertreter, der vorher mit seinem Dienstwagen irgendwo hinfuhr zum Kunden und die Verträge vor Ort gemacht hat, der muss das halt digital machen plötzlich. Das hat zu so einer enormen Nachfrage geführt, dass wir jetzt diese Lücke haben. Ob die Lücke jetzt entstanden ist, weil wir auch weniger ausbilden, das glaube ich nicht. Die Universitäten sind voll und so weiter. Es ist wirklich einfach ein Mangel, ein Delta, wie man so sagt, zwischen Angebot und Nachfrage. Und dann ist es natürlich noch so, dass die Digital Native Players, also diese großen E-Commerce-Plattformen, gerade in Deutschland, natürlich einen Vorteil haben. Sie sind sehr attraktiv, oft an attraktiven Standorten, haben ein hohes Know-how-Level, sind also für, sag mal, Studienabgänger attraktiver. Und wenn man jetzt ein mittelgroßes Unternehmen ist aus der verarbeitenden Industrie und gerade in diese Welt einsteigt, ist es natürlich sehr, sehr schwer, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein und Kandidaten zu ziehen. Also ein echtes Mangelproblem im Moment eben auf dem rein deutschen Markt, sage ich jetzt mal.
Und sieht man da, also wir haben, dazu muss man sagen, wir haben zum Beispiel schon eine Folge aufgenommen, in dem wir dieses Thema IT-Fachkräftemangel schon mal beleuchtet haben, weil man kommt da einfach gerade nicht drum herum. Auch ich arbeite in einer Online-Company, wo Developer, Entwickler und Co. Sehr beliebt sind, oder wir brauchen die auf jeden Fall für unser Business. Und da haben wir vor allem darüber gesprochen, dass es auf dem deutschen Markt eben ganz schön dünn aussieht und wir echt über den Tellerrand schauen müssen und ins Ausland, ne, um die Leute aus dem Ausland zu bekommen. Nun möchte aber nicht jeder, vielleicht Südamerikaner, Spanier etc. ins regnerische Hamburg, obwohl wir hier ein super Office an der Elbe haben, finde ich zumindest. Und dann ist es natürlich eine Herausforderung, die richtigen Talente schnell zu finden und vor allem an das Unternehmen auch zu binden, ne? Weil die IT-Spezialisten und Spezialistinnen sind, würde ich sagen, eine sehr anspruchsvolle Berufsgruppe. Und werden oft nur mit den richtigen Argumenten so überzeugt, ne? Und ihr habt bei EPAM, das haben wir ja schon herausgefunden bei unserem Austausch, gewisse Erfolgsfaktoren, mit denen ihr es eben schafft, solche IT-Fachkräfte zu ködern, ne? Also zum Beispiel haben wir darüber gesprochen, dass ihr Sachen besonders fördert, wie Sidepreneurship. Also ihr unterstützt auch nebenberufliches Gründen bei euren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Kannst du da mal ein bisschen was erzählen? Also irgendwie 90% der Anfragen, die ihr so bekommt, werden tatsächlich irgendwie genehmigt, wenn ich es richtig verstanden habe. Also erzähl da mal ein bisschen was.
Ja, das sind natürlich nicht viele Anfragen, weil der 90% der Mitarbeiter oder 95% natürlich ganz normal ihre Arbeit tun. Aber es gibt natürlich immer wieder Ausnahmen von Mitarbeitern, die dann kommen und sagen, ich möchte mich selbstständig machen. Und dann wird halt analysiert, ob diese Selbstständigkeit, die ja oft dann im Umfeld von Software natürlich auch ist, ob die auch für unsere Firma interessant ist. Und dann gibt es dann auch ein Verfahren, wie man quasi dann unterstützt wird, ne? In Form von Freistellung, in Form von Kofinanzierung, Beteiligung und so weiter und so fort. Aber sagen wir mal, die generelle Attraktivität der EPAM für Entwickler ist einmal natürlich, jetzt mit unseren 55.000 Mitarbeitern sind wir natürlich auch ein Schwerpunkt für Skills. Man kommt mit anderen Menschen zusammen, die auch hochtalentiert sind in allen Bereichen, also von E-Commerce bis Blockchain, von, Unternehmenssoftware bis IoT und so weiter. Das heißt, man findet unheimlich viele Kollegen, die großes Talent haben, an denen man auch mit denen man zusammenarbeiten kann, von denen man lernen kann und so weiter. Dann haben wir eine extrem ausgebaute interne, wenn Sie so wollen, oder wenn man so will, University. Das heißt, sehr, sehr viel Lernen und Training für Mitarbeiter on the job und dann darüber hinaus ihre Skills erweitern. Das ist sogar auch in dem Sinne eine Pflichtübung. Das heißt, Mitarbeiter müssen pro Jahr so und so viele Kurse absolvieren, um am Ball zu bleiben, weil das Ganze sich ja extrem schnell dreht. Und dann drittens ist es so, dass EPA-Mitarbeiter quasi sich auch ein bisschen ihre Projekte aussuchen können. Das heißt, es ist nicht nur der Kunde, der einen Mitarbeiter vorgeschlagen bekommt oder ein Mitarbeiter von der EPAM, sondern der EPAM-Mitarbeiter kann auch sagen, na, ich möchte mal was anderes machen, ich war jetzt irgendwie 3 Jahre im E-Commerce-Bereich, ich möchte jetzt mal die IoT machen und so weiter. Das heißt, Mitarbeiter können auch sehr dynamisch sich in dem Unternehmen bewegen. Ich habe das ja vielleicht in dem Vorgespräch schon mal erklärt, wir haben sowas, was wir Value Creation Network nennen. Das heißt, es gibt in dieser EPAM eigentlich keine strengen Hierarchien und Organisationen, die voneinander abgegrenzt sind, sondern dieses Netzwerk agiert global. Man kann von Singapur bis Kolumbien kann man quasi Mitarbeiter ziehen, wenn sie zu einem Projekt passen. Das einzige Problem, was bleibt, ist sowas wie Zeitzone oder sowas. Und diese Fluidität erlaubt es halt sehr, sehr schnell auch zu agieren und am Kundenprojekt erfolgreich zu sein.
Ihr habt so ziemlich alle möglichen Auszeichnungen bekommen weltweit, die es gibt. Die meisten davon kenne ich gar nicht. Best Places to Work, Happiest Place to Work, Best Place to Work in IT, Best Employer, Workplace Equality, Company Who Cares. Das klingt ziemlich erfolgreich. Das Thema, was du gerade angesprochen hast, ich glaube auf Deutsch heißt es Wertschöpfungsnetzwerk, ist das Thema. Mhm. Ja. Glaubst du, das ist der Schlüssel zum Ganzen? Ist das das, was euch wirklich differenziert zu anderen IT-Beratung, IT-Unternehmen? Oder ist es in der IT-Branche eher gang und gäbe, dass so gearbeitet wird?
Naja, also ich sag mal so, die IT-Branche, die Mitarbeiter in der IT-Branche sind meistens sehr verwöhnt. Wir haben es ja gerade angesprochen, das Thema Retention. Leute überhaupt erstmal an Bord kriegen und dann die Retention ist ein Thema. Ja, und das führt natürlich dazu, dass man Dinge tun muss, um die Mitarbeiter sagen wir mal, ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben über lange Zeit und die Mitarbeiter zu motivieren, dass sie ihr Bestes geben. So, und da tun wir halt eine Menge. Ich habe gerade ein bisschen erwähnt, sowas wie das Thema interne Weiterbildung, aber eben auch diese Freiheit, an Themen mitzumachen. Ein anderes großes Thema bei uns ist, dass den Beitrag, den wir leisten zu Open Source. Das heißt, EPAM, es gibt so einen Open Source Index, da kann man nachgucken, welche Firmen weltweit am meisten zu Open Source beitragen. Und da steht EPAM unter den Top 15. Und da ist man mit solchen Dickschiffen wie Microsoft, Google, Facebook und anderen unterwegs. Das heißt, das ist schon da auf Platz 15 zu kommen, ist schon eine große Leistung bei unserer Größe. Und was das bedeutet, ist, dass wir Mitarbeitern sozusagen die Möglichkeit geben, Freizeit an Open-Source-Projekten aktiv mitzuarbeiten, die wir dann wiederum natürlich in unseren Projekten einsetzen. Und das führt natürlich dazu, dass man einen ganz anderen Stolz hat, wenn man an einem wichtigen Open-Source-Projekt mitgearbeitet hat, das dann bei unseren Kunden eingesetzt wird. Und natürlich hat man beim Kunden einen ganz anderen Trust, wenn man den Kram sozusagen selber entwickelt hat und nicht nur benutzt. Ja. Also das ist eine ganze Vielzahl von Dingen, die quasi dazu führen, ja, dass wir so eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit auch haben.
Ja, und auch, dass ihr die dann haltet. Also ich weiß nicht, wie das Thema Fluktuation euch betrifft, beziehungsweise wie lang im Schnitt die ITler bei euch bleiben. Aber du hast es angesprochen, sowas wie interne Weiterbildung oder auch, dass ihr diese Sidepreneur-Geschichten unterstützt. Viele Unternehmen denken ja, das kannibalisiert sich, beziehungsweise steht in Konkurrenz. Also wenn ich meine, und das ist traurig, wenn ich meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier intern weiterbilde, dann nutzen die das aus und irgendwann hauen sie dann ab, ne, und suchen sich irgendwie das nächste große Unternehmen. Aber ihr scheint das ja als Chance zu sehen, selbst davon zu profitieren und dass die Leute dann eben bleiben, ne?
Ja, wir haben auch einige Mitarbeiter, die gegangen sind und dann zurückgekommen sind, weil sie dann festgestellt haben, naja, draußen ist es dann das Gras dann doch nicht so grün wie bei der EPAM. Es herrscht bei der EPAM eine, ich nenne das auf Englisch, eine große Mindfulness. Und das geht von dem Gründer aus. Also der Herr Acker, die Dobkin, der die EPAM vor 35 Jahren gegründet hat, hat immer schon diese Aspiration gehabt, Softwareentwicklung auf höchstem Niveau zu betreiben. Und diese Qualität ist auch etwas, was in allen Prozessen und in allen Arbeitsschritten und auch in der ganzen Interaktion mit Kunden sozusagen eine große Rolle spielt. Das heißt, wenn man bei EPAM Software entwickelt hat, dann weiß man wirklich auf sehr hohem Niveau, wie Softwareentwicklung funktioniert. Und das findet man dann nicht überall bei der Konkurrenz auch so vor. Deswegen haben wir auch einige Mitarbeiter, die zwar gegangen sind und dann halt irgendwie dann doch wiedergekommen sind. Ja, und die EPAM ist auch jetzt nicht so ein Haus, das quasi alles und nichts macht, sondern wir fokussieren uns wirklich auf softwaregetriebene digitale Transformation. Also auf dieses Kernthema. Da ist eine riesen Nachfrage und es ist aber auch, sagen wir mal, jetzt kein reiner Preiskampf, ne, sondern es ist etwas, wo wir Qualität liefern zu einem guten Preis, der marktgerecht ist, aber ein guter Preis. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir die Mitarbeiter entsprechend entlohnen können und so. Das heißt, wir haben auch ein sehr gutes Package für unsere Mitarbeiter. Und das alles führt natürlich zu einer Retention. Wir haben natürlich auch eine gewisse Form von Attrition, die hat man immer in diesem Geschäft, aber sie ist jetzt nicht dramatisch.
In eurer Recruiting-Strategie steht in Anführungsstrichen das richtige Tun. Ist das das Thema Open Source oder ist damit noch was anderes gemeint?
Das Richtige tun. Ja, das ist gut. Das ist ein schöner Marketing-Slogan. Ich würde mal sagen, es geht darum, dass man den Kundenprojekten wirklich Wert schöpft, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das heißt, ich sage mal, sich vom PowerPoint, wie man so schön sagt, wegbewegt in Richtung Code. Man findet sehr viele Mitarbeiter bei der EPAM, die ein sehr hohes, sehr tiefes Know-how haben. Also sagen wir mal, mit uns können Sie halt eine Blockchain-Technologie umsetzen, benutzen und im Bereich NFT, wenn Sie da jetzt als Firma was machen wollen, können Sie das mit uns umsetzen. Das sind viele sehr neue Technologien, da kennen sich nicht so viele Leute wirklich aus. Und wenn man dann die Experten an den Tisch bringen kann, dann hat man schon öfters mit Kunden auch so Aha-Erlebnisse, wo es heißt, wow, Wahnsinn, was da für eine Tiefe an Know-how da ist. Also dieses Richtige ist nicht, also wir wollen richtig was Richtiges machen und nicht irgendwo an der Oberfläche rumkratzen, sag ich mal.
Ja, perfekt, dass du das nochmal ansprichst, weil wir beleuchten natürlich auch sehr oft das Thema Purpose, ne? Und dass die Leute wirklich das machen wollen, was ihnen Spaß macht, worin sie aufgehen, etc. Und ich schätze mal, das wird bei den ITlern nicht anders sein. Wie sieht das denn da aus, was Projekte etc. angeht? Kann man da sagen, sie suchen sich die Projekte auch nach Purpose aus, beziehungsweise würden eher ein Projekt nehmen, das ein Unternehmen unterstützt, das irgendwie sinnhafte Arbeit vorantreibt? Oder würdest du sagen, ach, das ist egal, Hauptsache, das Coden macht Spaß und das Programmieren, kann man das so pauschal sagen?
Ja und nein. Wir haben etwas kreiert vor einigen Jahren, ich glaube vor 2 Jahren erst, das heißt EPAM Anywhere. Kann man auf unserer Webseite sehen. Und EPAM Anywhere ist quasi eine Erweiterung, eine virtuelle Erweiterung der Firma. Also um es ganz konkret zu sagen, Sie können da quasi als Freelancer sich registrieren und Ihre Skills darstellen und dann werden Sie sozusagen angefragt auf Projekten. Und dann können Sie halt sagen, ja, das interessiert mich, das Thema. Ach nee, interessiert mich doch nicht. Und dann werden Sie quasi in einem Projekt eingebunden. Und wenn das Projekt durch ist, ist man wieder raus. Na, also wie man immer so schön sagt, der klassische Entwickler, der irgendwo in Bali am Strand sitzt und alle 2, 3 Wochen mal ein Projekt macht und so weiter und ansonsten aber eben sein Privatleben genießt sozusagen. Und das sind eben gerade, und das ist eine extrem wachsende Community, sehr, sehr stark wachsend. Wir werden wieder eine Verdopplung, mehr als Verdopplung dieses Jahr erleben. Und das sind eben Mitarbeiter oder virtuelle Mitarbeiter, die quasi sich auch Themen aussuchen. Ich habe ja vorhin gerade gesprochen, dass man intern das auch machen kann, nicht in der Flexibilität. Aber wenn man wirklich sozusagen so sehr frei sein will, dann ist EPAM Anywhere eine sehr gute Plattform, wo man die Projekte aussucht, sich aussucht, die man wirklich durchführen möchte.
Ich hätte mal eine persönlichere Frage an dich. Keine Sorge, nicht zur theoretischen Physik, sondern eher zu deiner Position als CTO, weil du ja in einer führenden Position bist. Wie sehr kannst du denn selber an den Technologien arbeiten, wie Blockchain und NFTs oder sowas? Oder ist es für dich eher eine führende Tätigkeit? Ich frage mich, fehlt dir das? Hast du dies in der Vergangenheit hart gemacht und es fehlt dir jetzt? Oder warst du nie so sehr daran interessiert, selber zu coden am Ende?
Naja, ich habe ja sehr, sehr viele Jahre gecodet, ungefähr 20 Jahre lang. Und ich versuche auch immer so ein bisschen noch da dran zu bleiben. Also ich sag mal so, das ist lifelong learning. Ne? Also man muss permanent dranbleiben, lesen, entweder im Internet oder auch offline über Bücher, die man sich halt bestellt, und in all diesen Themen wenigstens so tief drin sein, dass man sagt immer so schön, mitreden kann, aber es ist schon so, man muss schon ein bisschen den Kern verstanden haben. Wenn man den Kern nicht versteht, dann ist es schwierig, auch im Kundenkontext wirklich, sagen wir mal, zu entscheiden, ist dieses Kundenprojekt, wie groß ist denn das, wie kompliziert ist dieses Projekt denn jetzt? Ne? Und deswegen ist meine Aufgabe quasi an den neuesten Technologien immer den Wissensstand so zu halten, dass ich ein aktiver Teilnehmer sein kann in einer Diskussion. Heißt nicht, dass ich jetzt auf GitHub gehe, Code runterlade und dann anfange, selber zu codieren.
Ja, nee, aber lifelong learning, und du hast auch gesagt, interne Weiterbildung, und du hast auch von einer University gesprochen. Ich weiß nicht, ob das wortwörtlich eine Universität tatsächlich bei euch ist oder einfach nur so eine Redensart. Aber man hört es jetzt überall. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Alex. Bei dir kommt es wahrscheinlich auch an, Peter, weil du getargetet wirst, oder ich weiß es nicht. Überall sind gerade diese Werbung und Ads zu den Coding-Camps, ne? 3 Monate, lass dich ausbilden, und Erfolgschancen sind riesig. Weiß ich nicht, 40% unserer Leute fangen bei SAP direkt an, etc. Nun sagst du aber, man muss da up-to-date bleiben, man muss sich stetig weiterbilden. Außerdem habe ich auch das Gefühl, ohne dass ich in dieser Branche unterwegs bin oder in dem Bereich, in der Branche schon, dass sich die Programmiersprachen dauernd ändern. Und also meine Frage, wenn ich jetzt sage, ich möchte auch einer von diesen auf Bali arbeitenden IT-Lern sein und alle 2-3 Wochen mal ein Projekt annehmen, wie realistisch ist es, dass ich an so einem 3-monatigen Coding-Camp teilnehme, Bootcamp, und ja, danach loslegen kann?
Das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, 3 Monate ist jetzt nicht besonders lang. Ich meine, es gibt Leute, die haben Informatik studiert und machen das 6 Jahre lang. Also ist da 3 Monate natürlich sehr kurz. Man kann natürlich in gewissen Nischen sich Skills erwerben, die auch dann nicht so kompliziert sind. Ja, also vielleicht irgendwo im Bereich von Webseiten und entsprechenden Technologien und so was. Das kann man vielleicht machen. Und dann kann man wahrscheinlich auch eine Arbeit finden. Aber dann ist man natürlich in direkter Competition mit all den anderen da draußen. Also über den ganzen Globus verstreut. Also ich kann ja heute auf eine Webseite gehen und sagen, ich brauche hier jemanden, der mir eine JavaScript-Anwendung schreibt. Und dann finde ich einen in Indien oder in China oder in Südamerika oder so. Und der macht das zu einem sehr günstigen Stundensatz. So, mit all denen ist man dann in der Competition. Das heißt, man hat vielleicht einen Job, aber man muss sich überlegen, was verdiene ich, wie kann ich davon leben, etc. Ne? Und die echten Skills, die dann quasi dazu führen, dass man ein Senior-Entwickler wird, der eigenständig große Kundenprojekte stemmt mit dem Team, das braucht Jahre. Das braucht Jahre, würde ich sagen.
Na toll. Na gut.
Sorry, ein bisschen desillusionieren.
Also, Traum geplatzt.
Ja, wir kriegen auch immer... Nee, ich sehe das auch, wir kriegen auch sehr viele Bewerbungen von Abgängern von diesen, ich sag mal, 3-Monats-Schulen. Man hat euch durch Corona gesehen, dass viele Menschen, die in Gewerbe oder in Branchen waren, die komplett irgendwie zum Stillstand gekommen sind, wie aus der Kunstszene, Musikszene und so weiter. Also wir sehen sehr viele Bewerber, die so ein Profil haben, aber die sind dann oft ein bisschen zu junior für uns, weil wir die nicht einfach so in ein Kundenprojekt stecken können.
Ausblick in die Zukunft. China wird Weltmarktführer. Sollen wir lieber Chinesisch lernen oder coden?
Ist fast das Gleiche.
Ja, besten beides. Genau, ist fast das Gleiche.
Naja, ich weiß nicht, ob du Kinder hast, was redest du denen? Also, weil Englisch, klar, das wäre schon nützlich, sage ich mal, das steht gar nicht mehr zur Debatte, aber wir haben ja nur ein gewisses Pensum an Lernpotenzial. Ist das wirklich das eine oder andere? Kannst du da eine Empfehlung geben?
Also ich sag mal so, es ist, glaube ich, schon in Deutschland wäre es schon mal ganz toll, wenn man richtig, richtig gut Englisch könnte. Ich sehe das auch immer noch manchmal, wenn ich Menschen begegne, wo ich denke, Mensch, 20 Jahre jünger als ich und das Englisch ist immer noch so okay. Ne? Und wenn man halt gerade wie die EPAM sehr global unterwegs ist und unsere Hauptsprache ist Englisch. Also wir reden 90% Englisch am Tag. Und dann ist es schon gut, wenn man einfach richtig flüssig ist, richtig, sagen wir mal, das kann, so dass man international unterwegs sein kann, mit Kunden reden kann, auch mal den einen oder anderen englischen Slang auch noch versteht, was dann auch wieder kompliziert sein kann. So, ob man dann
you're
jetzt
fired,
noch Chinesisch,
was?
Ja, you're fired, genau. ob man dann noch Chinesisch lernen muss, das weiß ich nicht. Es kann sein, ja, kann sein, dass es irgendwann mal in 5 Jahren Chinesisch irgendwo in den Schulen als erste Fremdsprache gelehrt wird. Aber das weiß ich jetzt noch nicht. Das sehe ich auch noch nicht.
Ja, ist aber echt eine gute Frage, ne? Entweder oder. Ja, nee, aber wo wir gerade beim Thema Ausblick in die Zukunft sind, wir sind ja in die Folge gestartet mit einem Rückblick, nämlich dass der IT-Fachkräftemangel einfach letztes Jahr und im Vergleich zu 2020 deutlich zugenommen hat. Und du hast ein bisschen schon erklärt, warum das so ist. Und da spielen Sachen wie Disruption etc. ja auch eine große Rolle. Das ist total klar. Jetzt hast du gesagt, sowas wie die ITler, die es schon gibt, die werden hauptsächlich flexibel und remote etc. arbeiten. Wenn wir jetzt aber mal in diese berühmt-berüchtigte Glaskugel gucken, sagen wir mal in 5 Jahren, was meinst du, wo hat sich dieser Markt dann hinbewegt? Weg von der Festanstellung, kommen die ITler überhaupt noch ins Büro oder wird es wirklich irgendwie in Zukunft so sein, dass alles flexibel und von der ganzen Welt aus passiert? Was ist so deine Einschätzung?
Ja, es gibt ja so eine Idee über die Zukunft, dass man sagt, dass nur noch der Skill zählt. Ja, wir haben ja heute immer noch eine Differenzierung nach Location. Also der berühmte indische Entwickler verdient halt ein bisschen weniger als der in Osteuropa und der verdient weniger als der in Deutschland und der wiederum weniger als der in der Schweiz. Irgendwie sowas. So. Und diese Differenzierung könnte sich komplett aufheben. Also, dass man wirklich nur noch den Skill bezahlt, vollkommen losgelöst von wo der Mensch reell wohnt. Ja, dass man sagt, ich brauche hier einen Top-Krypto-Entwickler und der sitzt halt in Bangalore und dann kriegt er das gleiche Geld wie jemand, der in Zürich sitzt. Vollkommen egal. Es gibt auch Unternehmen, die das schon machen, gerade im Beratungsgeschäft, im High-End-Geschäft gibt es schon solche Modelle, wo Mitarbeiter quasi global mehr oder weniger das Gleiche verdienen. Sowas kann passieren, dass es nur noch um den Skill geht. Und dann fliegt vielleicht später noch die Zeitzone eine Rolle, aber Skill und Zeitzone, und das war's. Und Location komplett verschwindet. Das ist ja jetzt schon ein bisschen so, aber das wird sich wahrscheinlich noch steigern. Dramatisch steigern.
Aber das mit dem Skill, das wäre ja auf jeden Fall eigentlich schon mal was Schönes, ne? Also das ist ja auch immer ein großes Thema, die unterschiedlichen Gehälter, je nach Markt.
Ja, das ist richtig und das ist natürlich eine Chance für unterentwickelte Länder, die jetzt vielleicht dediziert investieren in den IT-Bereich. Also ich rede jetzt mal über Afrika zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber in Ostafrika gab es ja mal einen kurzen Aufschrei vor ein paar Monaten, dass quasi die lokale IT komplett von den großen Playern jetzt schon besetzt wird und lokale Startups gar keine Chance mehr haben, hochzukommen, weil die großen alle da drin sind schon und der Markt natürlich extrem klein ist. Ich sag mal, das ist erstmal ein Problem, aber es zeigt halt auch die Chance. Ne? Das heißt, ich sehe jetzt als wir haben die Entwicklung in Asien gehabt, also Stichwort Indien. Wir haben die Entwicklung in Osteuropa gehabt, Stichwort Ukraine, Weißrussland, Bulgarien und so weiter. Und jetzt könnte im Prinzip in der dritten Welle könnte eigentlich Afrika kommen. Vielleicht prädominant Südafrika, weil es relativ weit entwickelt ist, aber auch andere Länder wie Nigeria, Tansania, Kenia und so weiter. Und die dann quasi die Chance haben, auch in diesen Markt einzusteigen. Mit sehr geringen Mitteln. Was braucht man? Man braucht einen Laptop und eine Internetverbindung. Das war's. Dann ist man dabei. Und der Rest ist Skill. Das Das heißt, es ist eine große Chance für diese Länder, auch in diese Welt einzusteigen.
Und schnelle Finger. Oder ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt.
Ja.
Aber.
Ich habe zum Abschluss noch eine Frage, die mich brennend interessiert. Und zwar lese ich gerade die Biografie von Jeff Bezos zu Amazon. Gerade in der High-Fly-Phase vor den letzten 5 Jahren. Und ich nehme da sehr viel Leistungsdruck, Hierarchie, Stress, Burnout wahr. Jetzt seid ihr ein Unternehmen, wo ihr von Wertschöpfungskette, Remote by Design und auch ohne Abteilungsstrukturen redet. Läuft jetzt Amazon Gefahr, da wirklich mittelfristig vor eine Wand zu fahren, weil euer Konzept besser ist? Oder glaubst du, dass beide Modelle parallel einhergehen können? Ihr seid ja beides IT-Unternehmen.
Naja, ich glaube, da liegt ein kleines Missverständnis vor. Ich habe vorhin am Anfang sehr viel von dem Thema Qualität gesprochen. Und das ist nicht so, dass bei der EPAM kein Leistungsdruck ist. Ja, also diese Qualität, die der Kunde fordert und die wir auch fordern.
Klein falsches ja, Bild dargestellt.
Ja, nee, das heißt ja nicht, dass wir irgendwie alle nur auf dem Chaiselong liegen und uns freuen über den Sonnenschein, sondern natürlich ist auch bei der EPA ein hoher Leistungsdruck da, wenn es darum geht, Kundenprojekte, wie man so schön sagt, on time, on quality, on target fertigzustellen. Also der ist definitiv da. Ja, aber Leistungsdruck ist ja nichts in dem Sinne Negatives. Ja, wie der Leistungsdruck sich entfaltet, ob er darauf basiert, dass man selber sich den am Ende setzt und sagt, ich bin jetzt in dem Projekt, bin mit den Kollegen zusammen, mein Teil ist wichtig, ich liefere bis morgen früh das Modul ab. Ja, darum geht es. Also es kommt darauf an, wie der Leistungsdruck entsteht, und wenn er quasi nur von oben nach unten entsteht, ist es was anderes, als wenn er selbst motiviert ist. Ja, also ich sag mal, wie der Leistungsdruck sich entfaltet, sagt ja nichts darüber aus, wie das Unternehmen geführt wird. Also die einen Unternehmen sind sehr streng hierarchisch, von oben nach unten. Das ist eine Art des Leistungsdrucks und der andere Leistungsdruck ist, dass ich selbst motiviert am Projekt meinen Beitrag leiste und weil ich das Team nicht enttäuschen will, den Kunden nicht enttäuschen will.
Ja, Peter, also wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich dieser Markt weiterentwickeln wird. Was rätst du uns und allen anderen, die später mal Kinder haben oder die schon Kinder haben? Lohnt es sich, da ein bisschen die Richtung in diese Branche zu pushen oder was ist da so dein Ausblick? Sollten die Kids alle in den IT-Bereich?
Ja, das glaube ich, ist nicht die Lösung. Wir sollten ja eine ausgeglichene Gesellschaft haben, wo wir alle Berufe sozusagen gleichermaßen vertreten haben. Und ich möchte nicht morgens zum Bäcker gehen und da steht ein Schild, sorry, ich gehe jetzt in die IT und es gibt halt keine frischen Croissants mehr. Ne? Also da möchte ich nicht hin. Und von daher muss man am Ende wirklich als Individuum für sich entscheiden, was ist einem wichtig. Ne? Wenn man das auf der Gesellschaftsebene sieht dann und auf der politischen Ebene, dann macht es natürlich schon Sinn, Voraussetzungen zu schaffen, dass diese Themen interessant bleiben in der breiten Bevölkerung und dann eben eine kleinere Menge daraus, dann sagen wir mal, Informatik studiert oder eine Naturwissenschaft studiert und so. Und dass das nicht ganz verschwunden geht, dass es nicht sozusagen kein Thema mehr ist. Und das ist ja ein großes Dilemma, was wir in den letzten Jahren haben, dass quasi naturwissenschaftliche Fächer und Informatik gehört ja auch irgendwo ein bisschen dazu, dass die quasi unterbelichtet sind und andere Länder wie zum Beispiel China etc. einfach da brutal investieren und riesige Heerscharen von IT-Wissenschaftlern und Informatikern aufbauen. Und das ist eine Challenge, ne? Und das wird nicht weggehen. Und das ist aber eher dann gesellschaftliches Thema. Aber das Individuum sollte dann immer so raussuchen, was will ich eigentlich in meinem Leben machen.
Ich habe irgendwie gehofft, dass du das sagst. Sehr gut. Ich möchte nämlich auch nicht, dass das alles verschwindet und alles nur noch online und digital ist. Super. Vielen, vielen Dank, lieber Peter. Es hat sehr viel Spaß gemacht und danke für den tollen Einblick. Wir dürfen gespannt sein, was in den nächsten Jahren da auf diesem Markt so passiert.
Euch auch. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Dankeschön.